Ein wunderschönes Lied. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat vom großen Evangelisationschor vom Jans-Team. Fantastisch gesungen. Wollen wir auf einen Text aus dem Neuen Testament hören, den wir alle kennen, nämlich an. Und zwar aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16. Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauft Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um den Toten einzubalsamieren. Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie sich überlegt, wer rollt uns den Stein vom Eingang des Grabes? Denn es war ein sehr großer Stein. Als sie hinsahen, bemerkten sie, dass der Stein schon entfernt war. Sie gingen in die Grabhöhle hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen: Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth. Im Griechisch steht dort Jesus, den Nazarener, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier, Gott hat ihn vom Tod erweckt. Hier seht ihr die Stelle, wo er gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, genau wie ich es euch gesagt habe. Da verließen sie die Grabhöhle und flohen. Sie zitterten vor Entsetzen. Weil sie solche Angst hatten, erzählten sie niemand etwas davon. Und dann überspringe ich ein paar Verse ab Vers 14. Schließlich zeigte sich Jesus noch den 11 Jüngern, während sie beim Essen waren. Er machte ihnen Vorwürfe, weil sie zweifelten und denen nicht glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht nun in die ganze Welt und verkündet allen die gute Nachricht. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Die Glaubenden aber wird man an folgenden Zeichen erkennen. In meinem Namen können sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Als Jesus der Herr das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Die Jünger aber gingen und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr half ihnen dabei und bestätigte ihre Worte durch die Wunder, die sie taten. Soweit das Kapitel 16 aus dem Markus-Evangelium. Obwohl ich schon einige Male in Israel gewesen bin, bin ich kein Israel-Fan. Irgendwie habe ich was gegen Touristen, die verzückt irgendeinen Stein abknutschen. Ich sage das bewusst so, weil es tatsächlich so geschieht. Und das Dumme ist, niemand weiß genau, wo etwas wirklich passiert ist. Besonders in Jerusalem ist es so. Da ist zum Beispiel die Grabeskirche, wo Jesus begraben gewesen sein soll. Es führt nur ein relativ kurzer Weg zum Teich Bethesda. Wenn man da hingeht, da wird in Johannes 5 davon berichtet, da war dieser Mann, der 38 Jahre lang gelähmt war und Jesus hat ihn geheilt. Dann stellt man plötzlich fest, dass dieser Teich mindestens 10 bis 15 Meter tiefer liegt als die Straßenebene. Und man fragt sich, warum eigentlich? Der Grund dafür ist ganz einfach. Jerusalem ist im Laufe der Jahrtausende immer und immer wieder zerstört worden. Vor Jesus und natürlich auch nach Jesus. Und auf dem Schutt der alten Stadt ist dann die neue Stadt errichtet worden. Und weil das so häufig geschehen ist, deswegen ist die Stadt Jerusalem heute um einiges höher, als die eigentliche Fläche gewesen ist. Natürlich sind die israelitischen Archäologen darüber begeistert. Denn wenn sie da anfangen zu graben, da können sie an allen Ecken und Enden irgendwelche Dinge finden aus den letzten paar tausend Jahren. Aber weil das so ist, deswegen gibt es eben auch manche Städte doppelt. So ist es auch mit dem Grab Jesu. Ich liebe besonders das sogenannte Gartengrab. Wenn man da reinkommt, dann steht man in einem Garten, wie der Name sagt, Gartengrab. Sehr schön angelegt, wunderbare Blumen. Das Ganze wird betreut von einigen Christen aus der anglikanischen Kirche aus Großbritannien. Als ich das erste Mal dort gewesen ist, hat uns ein älterer Herr da durchgeführt und hat uns alles erklärt. Und als er so gesprochen ist, hat er zwar relativ sachlich alles erklärt, aber ich habe sehr wohl gemerkt, vor allen Dingen gegen das Ende hin, dass dieser Mann nicht einfach ein Fremdenführer gewesen ist, sondern dass er ein überzeugter Christ war. Und er hat den Leuten deutlich gemacht, dass es hier nicht nur um irgendeine geschichtliche Sache geht, sondern dass es darum geht, um diesen lebendigen Jesus Christus. Wenn man so durch diese Gartenanlage hindurchgeht, kommt man am Schluss an eine große Felswand. Und in dieser Felswand oder aus dieser Felswand heraus ist eine Grabhöhle herausgeschlagen worden. So ist es damals in der Zeit Jesu üblich gewesen in Jerusalem, dass sehr viele der Gräber so in die Felswände hineingelegt worden sind. Man geht da hinein, kann sich das alles ansehen und auch gut vorstellen, wie das damals gewesen sein muss, als die Frauen zum Grab gekommen sind. Und dann dreht man sich wieder um und geht raus. Das Ganze ist natürlich mit einer Tür abgeschlossen. Und wenn man auf die Rückseite der Tür schaut, dann steht dort: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist genau das, was hier im Markus-Evangelium steht, im 16. Kapitel. Im Griechischen sind es nur ein paar wenige Worte. Egerte, uk estin horde. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Das ist die Botschaft von Ostermorgen. Und wir feiern ja heute unseren Ostergottesdienst, auch wenn es noch Karsamstag ist. Aber lass mich einen Schritt zurückgehen. Eigentlich war das am Karfreitag eine riesige Katastrophe. Die Jünger, die waren überhaupt nicht am Grab nach den meisten Evangelien, mit Ausnahme vom Johannes, der war offensichtlich dort gewesen, zumindest sagt das Johannesevangelium das. Aber die meisten Jünger haben sich versteckt. Sie haben Angst gehabt. Nur die Frauen waren am Grab die ganze Zeit über. Und die Frauen waren auch diejenigen, die als Erste zum Grab gegangen sind. Die Frauen, gerade die Frauen. In der damaligen Zeit hat das, was Frauen sagen, nicht gezählt. Wenn jemand vor Gericht geladen worden ist und hatte nur eine Frau als Zeuge, brauchte er überhaupt nicht vor Gericht gehen. Denn ein Zeugnis einer Frau hat nicht gezählt. Und diese Frauen waren die Ersten, die dort im Grab waren. Was ist da genau geschehen? Ich habe einige Verse vorgelesen und wir wollen auf den einen oder anderen davon eingehen. Zunächst mal sprechen diese Verse von Problemen, die zu groß gewesen sind. Dieser Vers, den ich vorher erwähnt habe, der dritte Vers, dass die Frauen zum Grab gingen und sich gesagt haben, wer rollt uns den Stein von dem Grab weg? An für sich ist es nicht so leicht verständlich, wenn man nicht so ein bisschen weiß, wie das damals gelaufen ist. Wie gesagt, das war ein Felsengrab. Und die Leute wollten natürlich nicht, dass da Grabräuber reinkommen oder sonst irgendetwas. Und von daher wurden große Steine vor den Grabeingang gerollt. Rollen konnte man sie nicht, weil die waren zwar rund, aber nicht so wie ein Wagenrad, aber erheblich größer. Und da lagen noch solche Steine dort in der Gegend rum. Die wurden über eine schiefe Ebene direkt vor das Grab gerollt. Ein so ein Stein hat mindestens 1,5 Tonnen gewogen. Ihr könnt euch vorstellen, auch wenn das 3 Männer gewesen wären, hätten sie den Stein nicht wegbekommen. Der war einfach viel zu schwer. Da braucht man eine ganze Reihe von Leuten, um so ein Grab wieder aufzubekommen. Und von daher ist diese Frage, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür, durchaus verständlich. Aber so geht es uns oft. Wir beschäftigen uns mit Problemen und wissen nicht weiter. Probleme, die zu groß erscheinen. Das ist meist so, wenn Menschen die Zusagen Gottes vergessen. Denn die Frauen hatten offensichtlich vergessen, was Jesus gesagt hat. Im Markus-Evangelium wird es 3-mal erwähnt. Im Kapitel 8, im 31. Vers, sagt Jesus zu den Jüngern, dass er viel leiden müsste. Die Ratsgelehrten und die führenden Priester und die Gesetzeslehrer werden mich aburteilen. Man wird mich töten, doch nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Kapitel 9, Vers 31 wird dasselbe nochmal gesagt. Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn töten, doch nach 3 Tagen wird er auferstehen. Ja, das Gleiche wird noch einmal von Jesus gesagt im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 34. Die Menschen werden mit Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Und das ist nur im Markus-Evangelium. Immer und immer wieder hatte Jesus das vorhergesagt. Aber offensichtlich hatten sie das vergessen. Geht es uns nicht auch so im Alltag? Die Probleme, die vor uns liegen, die scheinen einfach zu groß zu sein. Sie scheinen vor allen Dingen deswegen zu groß zu sein, wenn wir die Zusagen Gottes vergessen. Und wir wissen um einiges mehr, als die Jünger damals gewusst haben. Es ist einfach eigentlich kein Wunder, dass sie vor Angst und Schrecken sich versteckt haben. Wir wissen zum Beispiel, dass Jesus nach seiner Auferstehung zu den Jüngern gesagt hat, vorher ist es vorgelesen worden, zum Teil zumindest, Matthäus 18 und Matthäus 28, Vers 18 und Vers 20, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dann kommt der Missionsbefehl und dann Vers 20 und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder Johannes 20, der 21. Vers, wo Jesus zu ihnen sagt, Nein, wo, ja, ich lese es lieber genau vor, bevor ich es falsch zitiere. Ich bringe euch Frieden, zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, ich bringe euch Frieden. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Apostelgeschichte 1, etwas Ähnliches. Nicht von Jesus. Das war genau genommen nach dem Missionsbefehl und nachdem Jesus die Jünger verlassen hatte. Und Jünger da standen und in den Himmel gestarrt haben, hinter Jesus her. Und plötzlich zwei Männer neben ihnen standen und sagten und zu ihnen sagten, warum starrt er in den Himmel? Dieser Jesus wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn gen Himmel hat gehen sehen. Oder ein Vers, der nicht von Jesus stammt, der von Petrus stammt, von einem dieser Jünger, der gesagt hat, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Ostern, das bedeutet, Jesus hat alle Probleme in seiner Hand. Das ist ein Teil der Osterbotschaft. Ein zweites, was mir aufgefallen ist, als ich diese Verse noch einmal angeschaut habe. Er spricht nicht nur von Problemen, die zu groß zu sein scheinen. Er spricht auch von Leuten, die völlig fertig waren. Die meisten Osterberichte sagen eine Sache und sagen sie immer wieder. Und das war, dass die Jünger total fertig gewesen sind. Sie schlotterten vor Angst. Sie haben sich eingeschlossen, um nicht erwischt zu werden. Sie haben jeden Augenblick damit gerechnet, dass die Pharisäer kommen und sie als Nächsten nehmen. Und deswegen waren die Jünger und die Frauen zunächst einmal vor allen Dingen schockiert. Vor Jahren haben wir mal in den Hauskreisen, Gesprächskreisen in Frankfurt, einen Film gezeigt. Der Film hat berichtet von einem Journalisten. Ein Journalist, der von seinem Chef gerufen wurde ins Büro, der ihm gesagt hat, du hast bestimmt einiges gehört von diesem Jesus, der sich hier rumtreibt. Und wir brauchen unbedingt einen Bericht von ihm. Aber du musst dich nicht mit diesem Jesus beschäftigen, dafür haben wir andere Journalisten angesetzt. Wir wollen, dass du hingehst und die Leute interviewst, die Jesus getroffen haben. Und so macht sich dieser Journalist auf den Weg. Und da wird eine nach der anderen Szene gezeigt von Leuten, etwas verfremdet, aber von Leuten, die damals Jesus begegnet sind. Da ist zum Beispiel einer, der ganz ordentlich angezogen ist, der Tennis spielt. Und der Journalist kommt hin, der unterbricht sein Tennisspiel, kommt zu ihm und sagt, stimmt es, dass Sie gelähmt gewesen sind? Sagt, ja. Sagt, stimmt es, dass Jesus Sie geheilt hat? Ja. Und dann fährt der Journalist fort und jetzt sind Sie einer von seinen Nachfolgern. Und der Tennisspieler sagt, nee, ich glaube nicht, dass er es deswegen getan hat. Und so geht der Journalist von einem zu anderen. Er kommt zu einem Mädchen, die so leicht ausgeflippt zu sein scheint, die irgendwo in einer Suppenküche arbeitet, wo die Armen ein Essen bekommen. Und sie hat ihm erzählt, wie sie Jesus begegnet ist und wie er ihr Leben verändert hat. Dann kommt er schließlich zu einem farbigen Maler, der an seiner Staffelei steht und da ein Bild malt. Und der Journalist schaut sich das an Und dann sagt er zu ihm, stimmt es, dass Sie blind gewesen sind? Da sagt er, ja. Sagt, ist es richtig, dass Jesus sie geheilt hat? Und der farbige Maler sagt zu ihm, ja. Aber weißt du was? Da war etwas, das noch viel größer war. Jesus hat die Dunkelheit aus meinem Herzen vertrieben. Schließlich fährt der Journalist zurück in sein Büro, setzt sich hin und schreibt den Bericht. Er nimmt ihn und geht hinein zu seinem Chef. Der Chef schaut sich den Bericht an und sagt, wir brauchen diesen Bericht nicht mehr. Wir haben eben beschlossen, Jesus abzuurteilen. Der ist zu gefährlich für das Volk. Wir brauchen von dir einen Bericht, der begründet, dass wir das tun mussten. Der Journalist geht zurück in sein Büro und versucht, den neuen Bericht zu schreiben. Er kommt nicht besonders weit. Dann nimmt er das Blatt Papier und wirft es in einen Papierkorb. Steht auf, holt seine Schlüssel und verlässt das Büro und fährt hinaus in die Nacht. Ganze Zeit lang. Schließlich, es wird am Himmel bereits leicht hell. Kommt er in so eine runtergekommene Teil der Stadt. Bleibt am Straßenrand stehen mit seinem Wagen, steigt aus und er steht vor dieser Suppenküche. Er geht über die Straße zu der Suppenküche und bollert an die Tür, weil da alles verrammelt zu sein scheint. Schließlich nach einer Zeit kommt jemand an die Tür und öffnet sie von innen. Und dieses Mädchen, das in der Suppenküche gearbeitet hat, schaut durch einen Schlitz. Und der Journalist sagt zu ihr, ich hätte so gerne Jesus kennengelernt. Und das Mädchen antwortet ihm, aber das ist möglich. Jesus ist auferstanden. Leute, ich habe die Geschichte bestimmt 500 oder 1000 Mal gelesen. Aber in diesem Augenblick, als dieses Mädchen das gesagt hat, habe ich mir gesagt, die spinnt. Die ist total verrückt. Und das habe ich gesagt, obwohl ich die Geschichte kannte. Das heißt, der Film ist natürlich gut gedreht gewesen. Aber der Punkt ist, wenn mir das passiert ist, nach 2000 Jahren und all dem, was Jesus in den letzten 2000 Jahren getan hat, wie viel mehr ist es bei den ersten Jüngern passiert? Ist Ihnen euch je aufgefallen, dass es Leute gegeben hat im Neuen Testament, die sich nie ganz sicher gewesen sind, dass die Geschichte tatsächlich zu Ende ist? Es waren Leute, die sofort an die Auferstehung geglaubt haben, als ihnen das erzählt worden ist. Ja, das waren die Pharisäer. Die Tatsache der Auferstehung, dass Jesus auferstanden ist, das war nicht ihr Problem. Ihr Problem war ihre Reaktion auf diese Tatsache. Damals hat es genau genommen, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, drei verschiedene Reaktionen gegeben auf Ostern. Die erste Reaktion war die der Römer. Die sind einfach gleichgültig gewesen. Wir machen unseren Job und wenn wir dann noch ein bisschen Geld kriegen können, damit wir das Maul halten, dann nehmen wir das auch noch mit. Das andere waren die Jünger, die dann schließlich Jesus angebetet haben und ihm gehorcht haben. Angebetet haben, weil Jesus auch nach seiner Auferstehung noch immer besonders an diejenigen dachte, die ihn besonders brauchten. Ich weiß nicht, ob euch das sehr aufgefallen ist, dass dort in Markus 16 im 8. Vers es heißt, erzählt es seinen Jüngern, besonders dem Petrus. Es steht, glaube ich, nur an dieser Stelle. Bei den anderen Evangelien steht, glaube ich, dieser kleine Satz nicht drin. Aber es war wichtig für den Petrus. Und dann waren die Pharisäer da. Die haben die Sache einfach abgelehnt. Die wussten ganz genau, dieser auferstandene Christus ist nicht gut für unser Image. Der ist nicht gut für unsere religiöse und staatliche Stellung. Und das ist noch heute so. Es hat sich gar nichts geändert in den letzten 2000 Jahren. Wir können gleichgültig sein auf diese Tatsache der Auferstehung hin. Wir können Jesus anbeten und ihm gehorchen oder wir können ihn ablehnen. Jeder von uns kann seine Entscheidung treffen. Denn Ostern, das heißt auch, Jesus eröffnet einen neuen Anfang. Aber er lässt uns die Wahl. Er zwingt niemanden in den Himmel. Das ist das Zweite, das in dieser Geschichte von Ostern mir so deutlich geworden ist. Jesus hat alle Probleme in seiner Hand. Das Erste. Der zweite Teil der Ostergeschichte ist, Jesus eröffnet einen neuen Anfang, aber lässt uns die Wahl dabei. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Menschen. Menschen, die einfach zu ignorant gewesen sind. Menschen, die nichts gewusst haben. Ja, es gab jemand, an den niemand an Ostern gedacht hat und die dennoch ein wichtiger Teil der Ostergeschichte sind. Und es waren alle, die keine Ahnung von Jesus gehabt haben. Das waren die Leute, die die Jünger am liebsten ignoriert hätten. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, das ist eine Geschichte in den ersten 10 Kapiteln, wo die Jünger es krampfhaft versuchen, diese Leute zu ignorieren. Es waren die Leute, die in der ersten Kirche die größten Probleme ausgelöst haben. Und so wie das aussieht in Apostelgeschichte 15, die erste zur ersten Kirchentrennung geführt haben zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Das sind wir, du und ich und die Millionen, die am Ende der Welt leben. Es gibt nur einen, der an sie und an uns gedacht hat, und das ist Jesus. Deswegen hat er den Missionsbefehl gegeben. Als die Jünger das damals kapiert haben, da haben sie die Geschichte in der ganzen damals bekannten Welt erzählt. Das ist es, was Ökumene bedeutet. Das griechische Wort bedeutet die bekannte Welt. Wir kennen erheblich mehr. Ich meine, für uns ist die Welt erheblich größer, als für die Jünger damals gewesen ist. Ein ganzer Teil war noch nicht entdeckt, wie vielleicht der eine oder andere sich noch aus dem Geschichtsunterricht erinnern kann. Der Auftrag ist erheblich größer, als er damals gewesen ist. In den letzten 10 Jahren sind allein in unserer Arbeit in Südasien Zehntausende zu Christus gekommen. Und trotzdem gibt es vielen, denen diese Botschaft noch unbekannt ist. Und darum legen wir heute unsere Ostopfer zusammen, aus diesem Grund. Vor 18 Jahren bin ich nach Sri Lanka gegangen, nicht zum ersten Mal, ich war schon mal, weiß gar nicht wie viel, 30 Jahre noch mehr vorher, zum ersten Mal dort gewesen, vor 30 Jahren. Das wäre unmöglich gewesen ohne das Osteropfer. Denn das Osteropfer hat mitgeholfen, dass mein Gehalt bezahlt werden konnte. Und es hat mir die Reise ermöglicht, die ich damals nach Sri Lanka gemacht habe. Sam, der Direktor von Aktion in das Haus, wo ich früher gearbeitet habe, hatte mich eingeladen. Und er hat zu mir gesagt, komm und fang eine Kirche des Nazareners hier an. Wir brauchen eine Kirche, die die Heiligung predigt. Sam hatte eine kleine Bibelschule. Und einer der Leute, die damals in der Bibelschule gewesen sind, war ein junger Mann mit dem Namen Daniel. Ich habe ihn nach kurzer Zeit angestellt für unsere Arbeit und er hat das erste Jesus-Film-Team geleitet, das wir dort in Sri Lanka gehabt haben. Er hat eine kleine Gemeinde schon angefangen gehabt und diese Gemeinde ist Jahr für Jahr gewachsen. Und er hat neue Gemeinden angefangen in der Umgebung. Heute ist Daniel der Superintendent für die Arbeit in Sri Lanka. Tausende von Menschen sind dort in den Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Wir haben heute nach 18 Jahren oder 16 Jahren, als die Arbeit wirklich begonnen hat, 200 feste Gemeinden in diesem kleinen Land. Wir haben über 900 Missionsgemeinden. Und über 13.000 Leute, die zu unseren Gemeinden gehören. Das sind feste Mitglieder, also nicht nur welche, die ab und zu kommen. Wir haben gleichzeitig 38 Kinderzentren dort. Übrigens nehme ich an, dass einige von euch da das ein oder andere Kind dort helfen, dass es in diesen Zentren teilnehmen kann. Auf jeden Fall hat unser Bezirk eine ganze Menge getan und mehrere dieser Zentren werden von Deutschland ausgetragen. Was tun unsere Leute dort? Ich kann nicht das alles erzählen, sonst dauert das zu lang. Aber sie gehen zum Beispiel raus mit dem Jesusfilm. So kam eines unserer Jesusfilm-Teams in ein neues Dorf. Sie haben die Geräte aufgestellt und die Leute eingeladen. Aber es kamen nur wenige Leute. Was war los? Bald hat das Team festgestellt, was los gewesen war. Da war ein Mann, der hieß Muru. Es hört sich ziemlich grimmig an und so sah er aus. Er sah nicht nur grimmig aus, er sah wild aus. Und das Team hat Angst bekommen. Sie haben sich überlegt, ob sie nicht besser das Zeug wieder abbauen und nach Hause gehen. Aber sie haben sich schließlich nach Gebet entschlossen, trotzdem den Film zu beginnen. Und so lief der Film. Niemand kam. Der Film lief 2 Stunden. Muru war im ganzen Dorf herumgegangen, hat den Leuten gesagt, geht bloß nicht zu dem Film oder ihr könnt was erleben. Und er saß auf einem Stück Felsen, nicht zu weit weg von dort, wo das Team den Film gezeigt hat und hat genau kontrolliert, dass keiner vom Dorf kam. Keiner, das heißt, mit Ausnahme von 10 kleinen Kindern. Die haben den Film zugeschaut. und Muru. Er hatte etwas übersehen. Er saß relativ nahe an dem Filmgerät dran. Auf jeden Fall nahe genug, dass er den ganzen Film von Anfang zum Ende mit anschauen musste. Als der Film schließlich zum Schluss kam, kam er zu dem Team mit Tränen in den Augen und sagte: Jesus schien zu mir zu sprechen. Er hat die bösen Geister aus meinem Herzen vertrieben. Das Team hat mit ihm gebetet. Nach 2 Tagen sind sie zurückgekommen ins Dorf. Das machen sie immer, um mit den Leuten zu sprechen, die den Film gesehen haben. Und als sie damals zurückkamen, hat Muru Jesus Christus als seinen Herrn aufgenommen. Heute gibt es in diesem Dorf eine neue Gemeinde und Muru ist Teil von dieser Gemeinde. Ohne euer Ostopfer wäre das nicht möglich. Ostern, das heißt nämlich, die Botschaft vom Auferstandenen gilt jedem überall. Und wir sind damit beauftragt. In diesem Sinn wünsche ich euch ein gesegnetes Osterfest und ein gesegnetes Osteropfer.